SRF 3 Fokus.
Das ist der Fokus auf SRF 3 mit der Anna Meier. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wie sieht es aus im neuen Jahr? Ist die Finanzkrise vorbei oder kommt sie jetzt erst knüppeldick? Tut die Mutter aus dem Mittelstand lieber zu Hause bleiben als arbeiten, um am Schluss des Jahres doch ein leeres Kessel zu haben? Müssen Subventionen komplett gestrichen werden und dafür die Steuern gesenkt? Was passiert mit uns allen in dem Jahr 2013? Mein Gast ist heute ein Mann, der sich von Berufs wegen mit solchen Fragen beschäftigt. Der Gerhard Schwarz ist Direktor von der Denkfabrik Avenir Suisse, die Schweizer Zukunft. Grüezi wohl.
Grüezi wohl, Frau Meier.
Herr Schwarz, wann hat Ihnen das letzte Mal den Kopf weh gemacht, weil Sie zu intensiv an etwas umstudiert haben?
Ja, glücklicherweise leide ich grundsätzlich nicht an Kopfweh. Also, das kommt bei mir sehr, sehr selten vor. Sei es jetzt wegen dem Nachdenken oder sei es wegen Grippe. Das an dieser Krankheit leide ich zum Glück nicht.
Haben Sie ein Glück, jetzt, ja, wo so viele Schweizer flach liegen. Die meisten, Herr Schwarz, kennen Avenir Suisse vom Namen her. Da hat Ihr Vorgänger, der Thomas Held, 10 Jahre lang intensivst Aufbauarbeit geleistet. Seit 2 Jahren sind Sie am Ruder. Wie gut haben Sie sich als Captain eingelebt?
Ja, ich persönlich habe mich eigentlich sehr gut eingelebt. Ich habe Avenir Suisse ja schon in meiner Zeit als NZZ-Redakteur sehr genau verfolgt. Bin fast ein bisschen mit dabei gewesen bei der Gründung von Avenir Suisse. Also von dort her ist es nicht etwas völlig Neues gewesen. Und die Tätigkeit als solche hat natürlich auch viel Verwandtschaft mit der journalistischen Tätigkeit. Also auch von dort ist es nicht etwas völlig Neues gewesen.
Jetzt trotzdem außerhalb von der, ich sage mal, geschützten Werkstatt von der Intellektuellen, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie gut kennt man in der Schweiz Avenir Suisse?
Ja, Sie haben meinen Vorgänger und seine Aufbauarbeit angesprochen. Wir lassen ab und zu natürlich auch ein bisschen untersuchen, wie oft wir zitiert werden und wie gut man uns kennt. Und das ist ganz eindeutig. Also in den letzten 10 Jahren hat sich Avenir Suisse einen Namen gemacht. Das ist ein Brand, sicher nicht in der ganz breiten Öffentlichkeit, aber doch immer wesentlich größerer Bereich als nur der enge intellektuelle Zirkel, von dem Sie jetzt da redet. Also in der Politik, wir machen auch regelmäßig Veranstaltungen zu Bern für Parlamentarier, für Chefbeamte und so. Und ich glaube, da kennt man heute Avenir Suisse, nimmt es auch ernst, respektiert es, auch wenn man vielleicht politisch nicht gleicher Meinung ist. Mhm.
Und ich glaube, Sie wollen ja auch die breite Masse immer mehr auch ansprechen, indem dass Sie zum Beispiel einen Facebook-Auftritt planen. Oder ein Twitter-Auftritt?
Ja, also wir haben, das ist eine von meinen ersten Aktivitäten gewesen, unseren Online-Auftritt deutlich zu verbessern. Ich glaube, das ist uns gelungen. Dort sieht man ja relativ gut an den Klicks und an den Besuchern, wie es ausschaut. Und das hat sich deutlich verbessert. Wir sind schon jetzt zum Teil ein bisschen mit Twitter und Facebook aktiv. Ja, wir müssen im Prinzip alle Kanäle nutzen, die heute irgendwo relevant sind. Und da gehören selbstverständlich auch die Social Media dazu.
Mhm. Ihre Aufgabe ist es, über die Zukunft von der Schweiz nachzudenken, im Extremfall damit auch anderen das Denken abzunehmen. Für wen denkt Avenir Suisse?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, die ich mir so noch nie so genau überlegt habe. Ja, Wir kommen natürlich mal einerseits von einer marktwirtschaftlichen Position her. Wir wollen den Standort Schweiz, die Wettbewerbsfähigkeit von der Schweiz erhalten und verbessern. Das ist quasi unsere entscheidende Motivation. Und wir probieren das über alle Kanäle. Also wir versuchen es direkt über Politiker oder über Entscheidungsträger. Wir machen es auch für die Wirtschaftsführer oder die Leute, die in der Wirtschaft tätig sind. Wir machen es für Beamte und wir machen es für eine breite Öffentlichkeit. Also es geht halt, gerade in der direkten Demokratie können Sie ja nicht einfach amerikanische Thinktanks, die sind einfach ganz nah beim Parlament und machen eine Art fast von Lobbyingarbeit. Das machen wir überhaupt nicht. Wir sind keine Lobbyingorganisation, sondern wir wollen vor allem eigentlich Debatten anstoßen, dafür sorgen, dass ja, dass gewisse Themen auch nicht zu Tabuthemen werden, sondern dass man einfach darüber diskutiert.
Mhm. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Ist da ein grosser Raum mit ganz vielen gescheiten Köpfen drin und man diskutiert über neue Leitlinien, die man dann verfasst? Oder ist man da mausseelen allein in einem Kämmerli mit einem Pult vollgeladen mit irgendwelchen Papier und versucht dort Leitlinien für die Zukunft zu finden?
Ja, die Architektur spielt in der Tat ein bisschen eine Rolle. Wir haben eine sehr offene Struktur mit lauter Glaswänden. Wir haben ganz munzige Büro, also solche, die wahrscheinlich schon fast vom Arbeitsinspektorat gar nicht mehr zugelassen würden. Also zwei Leute.
Warum?
Halt in ganz kleinen. Ja, weil wir immer wieder ein bisschen gewachsen sind und einfach keine Möglichkeiten gehabt für die Expansion. Und dann hat man halt versucht, einfach sich noch ein bisschen näher zusammenzurücken. Aber wir haben einen relativ grossen Raum, denn eben wo man sich trifft, wo Austausch stattfindet. Aber am Schluss bleibt natürlich intellektuelle Arbeit immer irgendwo auch individuelle Arbeit. Also selbstverständlich diskutiert man, selbstverständlich trifft man sich regelmäßig für einen Austausch. Aber am Schluss, wenn Sie ein Buch schreiben, dann muss einer sich heransitzen, die Daten zusammentragen, das formulieren. Das bleibt am Schluss eine Einzelarbeit.
Mhm. So wie Sie jetzt den Zustand beschreiben bei Avenir Suisse, ist das ganz weit weg, wie die Büroräumlichkeit an der Volkerstrasse von der NZZ, wo Sie 30 Jahre lang geschafft haben. Jetzt, Sie haben es vorhin erwähnt, Avenir Suisse ist 1999 gegründet worden. Auch Sie sind einer der geistigen Gründer von dieser Denkfabrik oder eben auf Englisch auch Think Tank, wie Sie gesagt haben. Jetzt hat der ehemalige FDP-Präsident Franz Steinecker mal gesagt, früher habe ich mir keine Thinktanks gebraucht, früher habe ich mir eben einfach die NZZ gelesen und dann habe ich mir als Politiker so agiert, wie es dort gestanden sei.
Das, was der Franz Steinecker gesagt hat, das ist richtig. Ich habe das auch so gesehen. Ich habe früher auch gesagt, eigentlich wir in der Schweiz haben einen Thinktank und der heisst NZZ. Aber die Zeiten haben sich geändert. Darum hat man auch Avenir Suisse seinerzeit gegründet. Man ist gewissermaßen auch in diesem Land mit der Zeit gegangen. Ich meine, die Medienlandschaft hat sich massiv verändert. Und ich bin ja wirklich mit Leib und Seele und mit Begeisterung Journalist und ganz spezifisch NZZ-Journalist gewesen. Aber der Wechsel ist auch für mich persönlich irgendwo eine spannende Sache gewesen. Aber nicht 20 Jahre lang quasi an den gleichen Ort zu gehen, ins gleiche Büro, alles zu kennen, sondern irgendwo habe ich, ja, auch in vielen kleinen Sachen muss man dann plötzlich wieder Sachen neu lernen, weil da läuft es halt so und nicht so.
Ein Jungbrunnen?
Ja, ein bisschen ist das so. Also ich glaube, ein bisschen ist das so. Und ich bin ein grosser Anhänger auch von Loyalität. Ich glaube, auch da wird sehr viel Know-how aufgebaut, wenn Leute lang bei einer Institution sind. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, 30 Jahre sind genug, aber für mich ist es ein guter Moment gewesen zum Wechseln und ich habe wunderbare 30 Jahre bei der NZZ gehabt, aber ich bereue keinen Moment den Wechsel, den ich jetzt hier gemacht habe.
Schätzen Sie jetzt Ihren Einfluss mit Avenir Suisse auf die Schweizer Politik im Speziellen gleich stark ein wie damals zu Ihrer Zeit als wegweisender Journalist von der NZZ?
Also erstens glaube ich, dass der Einfluss auch von der NZZ und von den Journalisten bei der NZZ im Moment, wo ich bei der NZZ angefangen habe, das war 1981 gewesen, sehr, sehr viel grösser war, oder? Es hat viel weniger Wettbewerb in der Medienlandschaft. Die wichtigsten Leute haben alle die NZZ gelesen. Und damit hat die Institution ganz sicher wesentlich mehr Einfluss gehabt als 20 oder 30 Jahre später. Mhm. Und dann ist der Einfluss natürlich einfach auch ein anderer. Also, wir machen ja bei Avenir Suisse sehr viel mehr vertieftere Studien. Wir sind irgendwo zwischen Wissenschaft und Publizistik, wenn Sie so wollen. Und ja, ich glaube, dass wir da eine gewisse Langfristwirkung erreichen, wo Sie bei der NZZ natürlich auch haben, aber dort ist es eher ein kurzfristiger Effekt, oder, dass Sie einen Kommentar schreiben, über den die Leute dann alle reden und wo dann vielleicht etwas beeinflusst. Also ich glaube, man kann das nicht wirklich miteinander vergleichen. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass ich dank NZZ ein bisschen eine Marke Gerry Schwarz aufgebaut habe, wenn Sie so wollen. Also ich als Person habe natürlich auch eine gewisse Wirkung dank dieser Bühne NZZ gehabt. Und da habe ich einen Teil, würde ich sagen, auch mitnehmen können zu Avenir Suisse.
Gut, das ist jetzt sehr bescheiden, wenn Sie sagen, dass die NZZ Ihnen die Bühne geboten hat. Ich meine, auch Ihre Spitzfeder hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie sind einer von der geachtetsten und beachtetsten Journalisten vom Land, haben mit ihren Artikeln und Publikationen aber auch immer wieder provoziert. Und das machen sie auch heute in ihrer neuen Funktion. Am Mittwoch kommt jetzt ein Buch raus. Es heisst «Ideen für die Schweiz. 44 Chancen, die Zukunft zu gewinnen». Wie viel Sprengstoff steckt da drin?
Ja, also Sprengstoff ist vielleicht, wir sind ja keine Revoluzer und keine Terroristen, also der Begriff Sprengstoff ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir wollen einfach, wir wollen Denkanstöße geben und natürlich, wenn Sie nur Ideen entwickeln, wo, ich sage jetzt, 2% vom Bestehenden abweichen, dann lösen Sie keine Debatte aus. Also Avenir Suisse versteht sich ja als eine Denkfabrik, wo aber in die übernächste Geländekammer eigentlich denkt, oder? Also nicht nur für morgen, sondern auch für übermorgen denkt. Avenir Suisse versteht sich als eine Institution, die nicht an die unmittelbare Realisierbarkeit vor allem denkt, sondern eigentlich auch zeigen will, hey, wir haben da ein Problem und die Lösung könnte in die und die Richtung gehen. Und da hoffe ich schon, dass es ein paar Sachen darunter hat, die zu Diskussionen führen. Ich kann im jetzigen Moment natürlich noch nicht sagen, was da alles drin ist, weil sonst würde ich ein bisschen zu viel vorwegnehmen am Interesse für unsere Medienkonferenz und für unsere Podiumsdiskussion, die wir am nächsten Mittwoch organisieren.
Mhm. Gut, ich muss sagen, ich weiss nicht, ob da jetzt der Journalist durchdruckt oder der PR-Strateg, weil normalerweise kommen wir einen Vorabdruck über, wenn man ein Buch bespricht. Darum sind Sie auch in dieser Sendung, das war der Aufhänger. Jetzt haben Sie mir einzig und allein das Vorwort geschickt. Von was haben Sie Angst?
Ich habe nicht Angst vor etwas, sondern ich wollte nicht, dass heute am Montagabend schon Sachen in der Öffentlichkeit sind, auf die anderen Journalisten und der Rest von der Öffentlichkeit bis am Mittwoch warten muss. Also das ist vielleicht ein bisschen, ja, meine alte journalistische Erfahrung. Ich habe mich immer geärgert, wenn in anderen Medien etwas frühzeitig, und zwar nicht, weil sie besonders tüchtig recherchiert haben, sondern weil sie es einfach früher bekommen haben, schon etwas gestanden ist. Und da finde ich es ein bisschen ein Gebot von der Fairness, dass man wartet, bis alle eigentlich dann die Sache erfahren.
Gut, das
aber wir können ja sehr wohl auch über den Sinn von diesem Buch ein
gern
bisschen...
Gerne, ich das Gebot ist ja auch durchbrochen worden im November, wo Sie einzelnen Schweizer Politiker einen gewissen Inhalt wenigstens von dem Buch, von diesen 44 Ideen für die Zukunft der Schweiz vorgestellt haben. Was haben Sie denn denen vorgestellt? Weil das ist ja doch ein Grüppli von Menschen gewesen, die jetzt schon etwas über das Buch weiss.
Ja, können Sie da etwas verraten? Die sich auch hoffentlich an die Regel halten, dass das nur für Sie und nicht für eine breitere Öffentlichkeit gedacht ist in dem Moment. Wir machen hin und wieder Veranstaltungen zu Bern, wo wir Politiker informieren und damit die in ihrem dicht gedrängten Programm überhaupt zu uns kommen, müssen wir ihnen auch etwas bieten und sagen, hey, ihr erfahrt Sachen, die die Öffentlichkeit erst ein bisschen später erfährt. Aber dafür müsst ihr auch drauf sitzen und das jetzt nicht überall rum erzählen.
Gut, versuchen wir es von der anderen Seite. Jetzt, Sie präsentieren einerseits 44 Lösungsvorschläge, die wir in zwei Tagen dann können nachlesen können. Schreiben aber im Vorwort gleichzeitig, gegenwärtig steht die Schweiz gemäss einer Fülle von Indikatoren im internationalen Vergleich geradezu glänzend da. Warum jetzt etwas ändern, wo Sie das Ganze so positiv darstellen?
Ja, das ist ja das Problem ein bisschen, oder? Wenn es einem relativ gut geht, und es ist gar keine Frage, es geht uns relativ gut, wenn wir nach Deutschland und Frankreich und Italien und Spanien und Griechenland und so weiter schauen, dann führt das natürlich immer zu einer gewissen Sattheit. Und wir sehen unsere Aufgabe bei Avenir Suisse auch darin, eben dafür zu sorgen, dass man trotzdem, auch wenn es einem gut geht, darüber nachdenkt, was man da verbessern kann, wo man stärken vielleicht noch weiter ausbauen kann und wo es aber Schwächen gibt, und die gibt es überall, auch wenn es einem relativ gut geht, wo man diese Schwächen überwinden und teilweise ausmerzen könnte. Und von dort her verstehen wir eben das Buch genau als Beitrag, hey, tut jetzt euch nicht quasi zurücklehnen und die Hände in den Schoss und sagen, ja, es ist ja alles wunderbar. Sondern wir müssen ja an die nächsten 5, an die nächsten 10, an die nächsten 15 Jahre denken. Und dann können wir selbstverständlich nicht einfach stillstehen und sagen, so wie es ist alles perfekt.
Jetzt gibt es ja Leute, die weiteren hinter dieser neuesten Publikation aus der Denkfabrik Avenir Suisse eine Art Neuauflage vom Weissbuch «Mut zum Aufbruch», wo 1995 für heftige Reaktionen gesorgt hat. Sie haben dort auch mitgeschrieben. Mhm. Ist das Buch vergleichbar?
Nein, es ist weder ein Weissbuch, es ist auch kein Schwarzbuch. Es ist wirklich eine Sammlung von Ideen aus insgesamt 12 Bereichen, also Arbeitsmarkt, weiß jetzt nicht, ob ich gerade alle aufzählen kann, Geld und Währung ist eins, Steuern, Gesundheit, Verkehr, räumliche Entwicklung, Milizidee, direkte Demokratie, Corporate Governance, Energie logischerweise, Bildung, Sozialversicherung, Altersvorsorge. Also ich glaube, das sind etwa die Themen. Und es hat Themen, es hat Vorschläge, wo wir schon früher einmal entwickelt haben. Wir haben jetzt ja über 10 Jahre geschafft und haben schon viele Vorschläge gemacht. Also es hat solche, wo sehr ausgegoren sind und sehr detailliert sind. Und es hat aber auch Vorschläge drin, wo quasi zur Anreicherung von dem Buch dienen und wo noch nicht so bis ins Letzte ausgeschafft sind, also wo wir nicht schon vorher irgendwie ein 200-seitiges Buch dazu geschrieben haben. Und in dieser Mischung wollen wir eigentlich eben eine Debattenkultur, die zum Teil in unserem Land unterentwickelt ist, eigentlich ein bisschen anstossen. Also es ist nicht ein politisches Programm, es ist auch, es ist nicht irgendwie die Aufforderung, hey, das und das müssen wir jetzt machen.
Aber Sie wünschen sich eine politische Debatte, die daraus entsteht.
Wir wollen eigentlich eine politische Debatte. Und man kann irgendwie aus diesem Buch eigentlich auch ein Klavier von der Idee her zurückdenken und sagen, aha, wo sind denn Probleme? Oder? Also wenn wir dort...
Wo sind denn Probleme? Das Hauptproblem 2013. Wer ist im 2013 besonders gefragt, Veränderungen einzuleiten?
Ach, da überfordern Sie mich, Frau Meier. Also... Ja, Energie wird sicher ein wichtiges Problem sein. Persönlich bin ich der Meinung, aber auf die lange Frist, und nochmal, wir denken ja nicht so sehr jetzt, was im 2013 ist, sondern auf lange Frist ist natürlich der ganze Sozialversicherungs- und Altersvorsorgebereich ganz zentral wichtig. Es kann in der Geld- und Währungspolitik, da kann es zu grossen Turbulenzen nachher, wo wir auch noch nicht wissen, was passiert. Wir sind ja kein Prognoseinstitut bei Avenir Suisse, sondern wir sind, aber wir wollen ja eigentlich Zukunft gestalten, aber nicht in erster Linie vorhersagen, wie sie sich entwickelt. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo unter Umständen Handlungsbedarf besteht. Mhm. Und darum auch die Breite, oder? Ja. Darum eben die Breite. Also wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir wissen, das Wichtigste nächstes Jahr oder in den nächsten 5 Jahren ist Bildung, dann hätten wir jetzt einfach nur ein Buch zur Bildung gemacht. Mhm.
Jetzt Hörerinnen und Hörer von dieser Sendung «Fokus» sind vor allem aus dem Mittelstand. Da hat Avenir Suisse Ende letztes Jahr auch eine Studie rausgegeben, wo viel diskutiert war. Jetzt Hörerinnen und Hörer, wären hellhörig, wenn Sie sagen, die zweite Säule ist ein grosses Thema. Sie haben in der Publikation gesagt, das sei das asozialste System, eigentlich, das es gibt. Werden da grosse Veränderungen anstehen?
Also ich glaube, man hat ja lange immer nur von der ersten Säule geredet und ich glaube, die zweite Säule ist ein sehr grosses Problem und wir brauchen dort dringend Reformen. Wir haben ja darüber abgestimmt und ganz offensichtlich einfach die wirtschaftliche Realität nicht zur Kenntnis nehmen wollen in Sachen Umwandlungssatz. Also da haben wir eine Zeitbombe, weil natürlich inzwischen nicht nur die demografische Entwicklung ein Problem ist, sondern eben auch die Finanzmärkte ein Problem sind. Oder? Früher ist über hohe Renditen, über Kursgewinn und über relativ hohe Zinsen ist sehr vieles eigentlich zudeckt worden, was jetzt in dieser sehr viel schwierigeren Zeit eben nicht mehr passiert. Und damit wird die Realität immer höhere Lebenserwartung, damit immer mehr Jahre, wo man die zweite Säule beansprucht und braucht, und gleichzeitig nicht höhere Beiträge. Das wird einfach jetzt wesentlich deutlicher.
Mhm. Aber wenn man ihnen zulässt, dann hat man das Gefühl oder sie implizieren damit, dass wir Geschick selber in der Hand haben, bis zu einem gewissen Grad. Diese Frage soll sie als bekennender Anhänger von der freien Marktwirtschaft, die alles selber reguliert. Wie fest haben wir Geschick dann wirklich selber in der Hand? Wie fest können wir die Fäden ziehen?
Ja, das haben sie jetzt noch ziemlich tricky formuliert. Also ich glaube ja nicht, das wird uns Liberale ja gerne ein bisschen unterstellt, dass wir glauben, der Markt richte alles zum Besten, sondern meine Meinung ist ja nur, dass vieles besser ist oder weniger schlecht ist, wenn man nicht interveniert, als wenn man interveniert. Aber das heisst nicht, dass alles dann zum Besten ist. Die Welt ist halt nicht, hat nicht nur gute Seiten, sondern auch sehr viele schlechte Seiten. Das Buch, das habe ich im Vorwort irgendwo geschrieben, ist eigentlich ganz explizit das Buch, das sich darauf ausrichtet, was können wir in der Schweiz halbwegs mit unserem politischen System bewältigen und was können wir beeinflussen. Wir können eben gewisse Sachen nicht beeinflussen, also die Weltwirtschaft können wir nicht beeinflussen, die Zinsentwicklung in der Welt können wir nicht beeinflussen.
Sie sagen aber auch, man muss gar nicht. Wir sollen uns um unser Land kümmern. Alles andere fällt eh nicht in unsere Zuständigkeit, was rundherum passiert.
Ja, also das, ja, ich würde einfach schon betonen, dass man sich nicht überschätzen sollte, gerade als kleines Land. Und wir sind da auch in einer speziellen Situation, weil wir ja lang und da sind wir immer noch wirtschaftlich sehr, sehr viel grösser sind, als wir es geografisch sind, als wir es von der Bevölkerungszahl her sind. Und wir sind aber lang aufgrund von dem Kalten Krieg und von den beiden Lager sind wir auch politisch eigentlich übergewichtet gewesen, oder? Weil wir so ein bisschen Zünglein an der Waage und Vermittler. Und das ist ja, das hat die Schweiz auch politisch relativ wichtig gemacht. Und ich würde meinen, seit 1989, also seit dem Zusammenbruch vom Kommunismus, ist die Rolle zunehmend schwächer geworden.
Das und heisst, heute sind wir eine neue Rolle finden.
Heute auch. Sind wir wirtschaftlich immer noch sehr stark, politisch nicht mehr so stark. Und wir werden auch wirtschaftlich im globalen Kontext, einfach weil andere stärker und grösser werden, werden wir wahrscheinlich auch noch weiter zurückfallen.
Mhm. Und wie man doch auch Gegensteuer geben, das findet man dann wahrscheinlich in Ihrem Buch in zwei Tagen rauskommt. Ich merke, Sie sind eine harte Nuss zum Knacken. Darum, wenn wir auch über das Thema reden, das eben schon für Diskussionen gesorgt hat, wo auch schon das Buch dazu rausgekommen ist von Avenir Smith, nämlich der Schweizer Mittelstand. Viele Töne ganz laut, dass der geschröpft wird, dass er tot ist. Sie sagen, das ist gar nicht so schlimm. Wir wollen darüber reden nach einem ersten Wunschtitel. Und zwar erstaunt es mich eigentlich wenig. Ich habe da den Text durchgelesen. Also, wie ein Vogel hoch oben auf einem Kabel habe ich versucht, frei zu sein. Das ist der Text von «Bird on a Wire» von Leonard Cohen. Wie wichtig ist Ihnen eigentlich der Text bei einem Musikstück?
Ja, also gerade beim Leonard Cohen ist der Text vor allen seinen Liedern natürlich sehr wichtig gewesen. Das ist, Sie haben das richtig angesprochen. Es ist natürlich auch ein Ausdruck von einem gewissen Lebensgefühl, von einer gewissen Periode. Ich bin ja von meinem Jahrgang her, oder von meinem Alter her, bin ich ja eigentlich so ein 68er. Also ich habe 1969 angefangen zu studieren.
Ist Ihnen das noch wichtig, dass Sie sagen, einfach vom Alter her? Können Sie sich damit abgrenzen von der 68er-Bewegung?
Ja, ich bin auch von der irgendwo mit beeinflusst gewesen in ganz vielem, aber ich bin nie bei irgendwelchen Fackelzügen oder also ich bin nie aktiv gewesen auf der linken Seite. Aber ich bin natürlich, würde ich sagen, schon ein bisschen Interventions- und Staatsgläubiger gewesen mit 18, als ich es heute bin.
Leonard Cohen, «Bird on the Wire», ist der erste Wunschtitel von meinem heutigen Fokusgast. Das ist der Gerhard Schwarz, Direktor von der Denkfabrik Avenir Suisse.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Fokus auf SRF 3 mit dem Gerhard Schwarz. Er ist Direktor von der Denkfabrik Avenir Suisse. Viele kennen ihn auch wegen seiner spitzen Väter, wo er als Journalist in 30 Jahren bei der NZZ in unzähligen Leitartikeln präsentiert hat. Gerhard Schwarz, der Schweizer Mittelstand, ist gerade von der Avenir Suisse in ziemlich schwarzen Farben gemalt worden. Auch Sie sind ein Kind vom Mittelstand. Ihr Vater hat im österreichischen Bregenz eine kleine Firma gehabt. Was hat er genau gemacht?
Ja, er hat mit Maschinen gehandelt für den Lebensmittelhandel, also Wagen, Aufschnittmaschinen und solche Sachen.
Sie hätten können zuschauen, wie er in guten Mühlen sich und der Familie auch mal etwas geleistet hat und die schlechten den Kampf um die Existenz auch angefangen hat. Was hat das Ihnen als Kind ausgelöst?
Ja, es ist einfach irgendwo, wenn man so will, die erste emotionale Erfahrung von Wirtschaft war und vom Auf und Ab, wo eigentlich zu jeder Wirtschaft dazugehört und wo sowohl gesamtwirtschaftlich als dann eben auch im Kleinen sich abbildet. Und das ist bei uns hin und wieder der Fall gewesen, sagen wir mal so.
Jetzt, die Idee von Ihnen war ursprünglich, dass Sie das KMU von Ihrem Vater mal übernehmen. Wo Sie aber an der HSG in St. Gallen am Studieren waren, sind Sie rasch von dieser Idee abgekommen. Warum?
Ja, Sie haben gut recherchiert, stelle ich fest. Ja, das ist einfach, ich bin sehr jung gewesen, muss ich auch sagen. Ich bin von Österreich mit 18 Jahren nach St. Gallen, habe keinen Militärdienst gemacht und habe darum schon mit 22 dann auch mein Lizenziat, also heute der Master gehabt. Und das ist einfach so die erste Idee mal gewesen. Der Vater hat einen kleinen Betrieb, den könnte man ja übernehmen. Ja, ein bisschen polemisch gesagt, St. Gallen wird einem das schnell austreiben, weil da wird man eigentlich ausgebildet, oder zu meiner Zeit, muss ich sagen, ist man in erster Linie ausgebildet worden für Managementpositionen, so vom Finanzchef an aufwärts, von mittleren oder
also für höhere
Betriebe.
Positionen als ihre
Vater sie können bieten. Es hat einen Schuss Polemik in dieser Aussage drin oder ein bisschen Zuspitzung, aber es ist ein bisschen so gewesen. Es ist zu meiner Zeit übrigens auch die Ausbildung überhaupt nicht auf Unternehmertum ausgerichtet war. Das hat sich inzwischen an sehr vielen Universitäten, auch in St. Gallen, geändert, dass auch junge Leute die Hochschule oder Universität absolvieren und nachher sagen, hey, wir machen eine Firma auf, zu dritt oder zu viert. Das, ist eine sehr positive Entwicklung.
Jetzt sind Sie als Einzelkind aber der einzige Hoffnungsträger gewesen. Ist Ihr Vater sehr enttäuscht gewesen damals?
Ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht gewesen, aber er war eigentlich immer sehr, sehr grosszügig auch gewesen und hat die Enttäuschung mir auch nicht zu fest gezeigt oder merken lassen. und hat dann bald auch gesehen, wo ich einen anderen Weg eingeschlagen habe, dass das aber auch ein erfolgreicher und spannender Weg sein kann.
Es ist etwas geworden aus Ihrer.
Etwas so, ja.
Zählen Sie sich heute noch zum Mittelstand?
Ja. Ich zähle mich, würde ich sagen, so zum Mittelstand, wie sich wahrscheinlich etwa 90% von der Bevölkerung zum Mittelstand zählen. Ich beobachte das immer wieder. Unglaublich viele Leute zählen sich zum Mittelstand.
Impliziert, dass sie sich eigentlich nicht zum Mittelstand zählen.
Nein, genau, doch. Genau. Nein, ja. Was ich sagen wollte, ist, wenn man es statistisch abgrenzt aufgrund von der Einkommensverhältnisse und so, dann, wie man es da in dem Buch macht, dann gehöre ich heute nicht zum Mittelstand oder nicht mehr zum Mittelstand. Aber der Mittelstand definiert sich ja nicht nur über das Einkommen, sondern eben über sehr viele soziologische Merkmale.
Wie?
Ja, wie dass Bildung wichtig ist, dass Aufstieg wichtig ist, dass eigene Leistung wichtig ist.
Dass man versucht, in die Oberschicht überzutreten.
Dass man eben den Aufstieg vielleicht einmal schafft. Und in dem Sinn würde ich meinen, habe ich schon viele Sachen, aber auch von der Herkunft her, die dann ja nicht weggehen, dadurch, dass man mehr verdient. Also in dem Sinn würde ich mich schon noch irgendwie teilweise zum Mittelstand zählen, sagen wir so.
Im Buch «Der strapazierte Mittelstand», wo im letzten Herbst rausgekommen ist, tun Sie die Bevölkerung der Schweiz fünfteln. Sie würden dann also zu einem Fünftel vom Land gehören, der zu der privilegierten Oberschicht gehört. Drei Fünftel sind Mittelstand, ein Fünftel Unterschicht. Aber gerade der Mittelstand, wo ja die meisten dazugehören, der leidet überall auf der Welt übrigens, aber nicht in der Schweiz, sagen Sie. Was ist denn das Hauptproblem von unserem Mittelstand?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Botschaft, die wir versucht haben, da rüberzubringen. Und ich glaube, es ist uns zum Teil gelungen. Im Schweizer Mittelstand geht es natürlich besser als im deutschen Mittelstand oder im österreichischen oder französischen Mittelstand. Aber es geht auch der Schweizer Unterschicht besser als der deutsche oder der französische. Und es geht wahrscheinlich auch der Schweizer Reichen oder der Schweizer Oberschicht besser.
Was sollen wir uns denn jetzt zurücklehnen und sagen, es ist doch alles gut?
Nein, aber was wir sehen, was wir da gezeigt haben, ist, dass es im Schweizer Mittelstand relativ zu den beiden Polen, also Oberschicht und Unterschicht, dass er da verloren hat. Das heisst, in den letzten 15 Jahren hat sich die Unterschicht mehr zugelegt bei ihren Einkommen und die Oberschicht hat erst recht mehr zugelegt als der Mittelstand. Und in dem Sinn, weil das Lebensgefühl, das ist halt so. Ich meine, ob man dem jetzt nie zeigt oder man tut sich ja immer irgendwo auch relativ positionieren. Und wenn halt der Mittelstand das Gefühl hat, ja, der nach oben, die haben massiv zugelegt, wir haben nur ein bisschen zugelegt und die unten haben auch zugelegt und wir haben weniger zugelegt, dann führt das zu einer gewissen Malaise und zu einer gewissen Unzufriedenheit. Und dann langt es nicht, nach Deutschland, nach Berlin zu schauen oder nach Paris und zu sagen, ja, aber denen geht es ja schlechter als uns.
Aber genau der Vergleich von der Schicht treibt ja auch an. Sie haben ein spannendes Bild benutzt in einem Interview. Sie sagen, der Mittelstand rutscht immer mehr Richtung Unterschicht ab. Dabei würde man sich ja eben lieber Richtung Oberschicht orientieren. Der Lift nach oben, der sei aber immer langsamer unterwegs. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, was wir versucht haben zu zeigen, ist, dass wahrscheinlich noch mehr als eben die Relationen, die sich da ein bisschen verschoben haben, dass fast noch wichtiger ist, dass der Mittelstand nicht mehr so ohne weiteres aufsteigen kann in die Oberschicht und dass das ein ganz, wir haben es ja vorher gesagt, ein wesentliches Element eigentlich vom Selbstverständnis vom Mittelstand ist. Uns geht es recht, da gibt es Leute, denen geht es noch viel besser, das stört uns aber nicht, weil vielleicht, wenn ich Karriere mache oder wenn ich tüchtig bin, dann bin ich vielleicht auch mal dort. Und wenn es mir nicht klingt, dann klingt es vielleicht meiner Kind, also meiner Töchter oder meiner Söhne. Und das hat auch irgendwo für einen sozialen Zusammenhalt gesorgt und dazu geführt, dass man, ja, dass es nicht zu viele Konflikte gegeben hat. Oder? Mhm. Und das wird heute schwieriger und es wird schwieriger, nicht zuletzt, weil der Staat sowohl mit seiner Steuerpolitik, aber noch viel mehr mit dem, was wir die implizite Progression nennen, also mit der einkommensabhängigen Kinderkrippentarif beispielsweise oder mit den Krankenkassenprämienverbilligungen.
Also Sie sagen, man soll Subventionen für Krankenkassen und Kinderkrippen komplett streichen?
Ja, komplett streichen kann man sie nicht, weil sie haben eine Unterschicht, die...
Für den Mittelstand streichen.
Ohne, ja, genau. Also sie müssen einfach dafür sorgen, dass nicht wir überall so Schwellen haben. Und das zeigen wir ja auch in dem Buch, wo plötzlich, wenn sie sagen, wenn wir jetzt mehr verdienen, weil zum Beispiel die Frau nach einer Kinderpause wieder arbeiten geht oder weil wir mehr verdienen, weil wir irgendwie ja, einen Schritt weiter gekommen sind beruflich, dann wird so viel einerseits weggesteuert und andererseits zahlen sie dann eben höhere Kinderkrippengebühren und die Prämienverbilligungen fallen weg, die sie bisher hatten, sodass es sich rein ökonomisch gar nicht lohnt, dass sie mehr verdienen.
Das ist genau ein Teufelskreis. Und ich behaupte jetzt, viele, die diese Sendung hören, viele von den SRF 3 Fokus, Hörerinnen und Hörer, sind genau in dieser Situation. Oder? Sind berufstätige Mütter als Zweitverdiener. Jetzt, faktisch ist es so, das zeigt auch Studien, dass gerade in solchen Haushalten mit den Grenzsteuersätzen schwindelerregende Höhen erreicht werden. Heisst aber konkret, Mütter im Land müssen eigentlich gescheiter daheim bleiben, weil das Arbeiten lohnt sich schlussendlich dann gar nicht mehr.
Ja, also wir haben da Untersuchungen, ich glaube, das ist im Beitrag von der Frau Professor Büttler von St. Gallen, die zeigen, dass hin und wieder die implizite und explizite Progression zusammen bis zu 90% oder sogar darüber ausgehen. Also das heisst eben, 90% von dem, was sie dazu verdienen, mehr verdienen, geht wieder weg.
Was völlig absurd ist. Wie könnte man die Situation verbessern?
Ja, schon, indem man eigentlich nur im untersten Bereich, also nur bei den untersten 10% oder 15%, die wirklich arm sind, dort sollte man subventionieren, die sollte man unterstützen. Und im Rest sollte man aufhören, aber mit allen diesen einkommensabhängigen Tarif versuchen letztlich irgendwo zu steuern und eine Form von Gerechtigkeit herzubringen, weil man sieht, man bringt eine gewisse Ungerechtigkeit her anstatt Gerechtigkeit. Und zweitens, indem man versucht, wenn man Sozialpolitik macht, das möglichst transparent zu machen. Oder? Und das Problem ist ja der ganze Wirrwarr. Also ich glaube, dass sich am Schluss auch unsere Politiker ohne solche Studien ja gar nicht mehr bewusst sind, was sie mit dem anrichten. Oder?
Ist das Ziel einfach auch da weniger Staat?
Das sagen Sie jetzt ein bisschen sehr plakativ. Ich würde vor allem meinen, einen effizienten, einen transparenten Staat, das wäre mir eigentlich fast noch das wichtigere Anliegen im Moment als weniger Staat. Weil ich glaube, durch die Transparenz würde auch vielen Leuten bewusst, aber wie viel der Staat überall interveniert. Mhm. Und das wird dann vielleicht im nächsten Schritt auch zu ein bisschen weniger Staat führen.
Sie bringen da innovative Ideen, wie zum Beispiel, dass Väter müssten mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Jetzt in gewissen Nordländern wird das schon so praktiziert, wo die Eltern eineinhalb Jahre Elternzeit bekommen, wo sie selber aufteilen können, wie viel dann schafft. Und der Job ist gewährleistet, wenn man wieder zurückkommt. Jetzt ist das ein realistisches Szenario für die Schweiz, dass man in die Richtung gehen würde?
Ja, also ich glaube, die gesellschaftliche Entwicklung findet ja bereits statt. Also ich habe genug Mitarbeiter bei mir, ich habe sehr viele Leute, die nicht 100% arbeiten, auch Männer, eben, die 80% arbeiten, genau aus dem Grund, weil sie auch einen Teil von der Zeit noch mit ihrem Kind verbringen wollen. Und das ist, würde ich meinen, heute besser als in der Zeit, als ich jung war oder wo meine Kinder klein waren. Also ich glaube, da wird die gesellschaftliche Realität läuft schon in die Entwicklung, in die Richtung. Und wir sollten die eigentlich nur politisch auch nachvollziehen.
Sie sind Vater von 3 erwachsenen Töchtern. Haben Sie je überlegt, das mal, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, einen Vaterschaftsurlaub zu machen?
Nein, also einen Vaterschaftsurlaub, an das hat man überhaupt nicht gedacht. Und bei mir ist dann noch ein bisschen eine spezielle Situation dazugekommen, wo unsere Kinder klein waren, also die beiden älteren Töchter, bin ich Korrespondent in Frankreich gewesen, 4 Jahre lang. Und das hat dazu geführt, dass meine Frau dort nicht arbeiten hätte können. Und,
ist sie mit den Kindern in der Schweiz geblieben oder mit?
Nein, sie ist schon mitgekommen, selbstverständlich. Also das wäre so eh auf Distanz. Auch das gibt es heute mehr als früher, aber das wäre eigentlich nicht ganz unser Modell gewesen. Aber das hätte dazu geführt, dass sie sich einfach wirklich auch voll um Kind und Haushalt und die Sachen kümmern hätte können. Sodass auch von dort her das Bedürfnis nicht vorhanden war. Aber ja, es hat schon dazu geführt, dass ich vielleicht weniger Zeit mit meinem Kind verbracht habe, als ich es wahrscheinlich heute machen würde.
Ein Thema, das Sie jetzt natürlich oder naturgemäß auch beschäftigen, ist das Rentenalter. 65, wer bei Ihnen in 3 Jahren so weit, gehen Sie mit 65 in Rente?
Das weiß ich noch nicht. Eine, nicht die Hauptüberlegung, aber eine von den Überlegungen beim Wechsel zu Avenir Suisse ist, dass ich grundsätzlich eigentlich die Option habe, auch über 65 raus noch voll zu arbeiten, wenn ich das will.
Wann Sie das?
Aber mein Vertrag ist grundsätzlich mal jetzt noch läuft noch 2 Jahre. Und dann kann ich und könnte mein Stiftungsrat entscheiden, ob Sie mich noch weiter wollen oder ob ich das noch weiter will.
Aber Sie machen ja keinen Hehl daraus, dass Sie sagen, man sollte eigentlich das Rentenalter selber können entscheiden können, wie lange dass man möchte arbeiten.
Also ich will sicher nicht mit 65, ich halte das für eine wirklich eigentlich eine unsinnige und unmenschliche Institution, die Guillotine mit 65 Schluss zuerst krampfen wie wahnsinnig und dann nichts mehr. Also das finde ich wirklich eines der grossen gesellschaftlichen Probleme, fast mehr als ein ökonomisches Problem.
Warum sollen wir länger arbeiten?
Ja, weil Arbeiten nicht einfach nur eine Last ist. Natürlich ist es manchmal eine Last, aber es ist ja auch eine Lust.
Angst, in ein Loch zu fallen, plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden.
Ja, nein, Arbeit ist ein interessanter Teil von unserem Leben. Also gut, ich gehöre zu den Privilegierten, die immer etwas gemacht haben, was wahnsinnig spannend ist. Wäre ja absurd, wenn man dann sagen müsste, ja, jetzt darfst du das überhaupt nicht mehr. Aber man sollte rechtzeitig ein bisschen zurückfahren können. Und wenn Sie mich jetzt fragen, das weiß ich aber noch nicht genau, ob das möglich ist, noch ein bisschen mehr zurückzufahren und trotzdem die Funktion noch weiter wahrzunehmen. Ich habe aber auch kein Problem, mir vorzustellen, irgendwo, ob jetzt bei Avenir Suisse oder irgendwo anders, in ein zweites Glied zurückzutreten und sage, ich schaffe dann nur noch 60% oder 50%. Weil es ist klar, man wird, wenn man älter ist, man wird zum Teil müde, man ist vielleicht nicht immer so leistungsfähig mehr. Und darum sollte es die Möglichkeit geben, dass man bis 70 oder noch länger Teilzeit arbeiten kann.
Wenn man will. Sie haben vorher Ihre spannende Arbeit oder Ihr spannendes Arbeitsleben erwähnt. Ein spannender Punkt, finde ich, ist Doktorarbeit über Entwicklungshilfe in Kolumbien. Sie haben dort auch ein Studienjahr verbracht. Wie modern Ihre Dissertation damals war und was wir vielleicht von Kolumbien lernen können, möchte ich im nächsten Teil mit Ihnen besprechen. Zuerst hören wir uns ein Lied von Facundo Cabral.
«No soy de aquí, ni soy de allá».
Woher kommt das Lied? Was bedeutet es für Sie?
Ja, Facundo Cabral ist ein argentinischer Cantautore, könnte man sagen. Der Titel heisst «Ich bin nicht von hier und ich bin nicht von dort». Es bringt ein bisschen vielleicht auch mein Wanderleben zum Ausdruck. Aber in Österreich aufgewachsen, dann St. Gallen, dann Zürich, Paris, zwischendurch ein kurzes Gastspiel zu Liechtenstein, einige Zeit in den USA, dann Kolumbien, dann aber wieder zurück in die Schweiz und so. Also ich bin da ein bisschen ein Grenzgänger zwischen vielen Kulturen, auch immer wieder gewesen. Und irgendwo bringt es auch ein bisschen das Lebensgefühl, das wir vorher schon hatten beim Leonard Cohen zum Ausdruck von der Freiheit. Und es ist auch es verbindet vielleicht meine 3 Musikwünsche, es sind alles relativ einfache, musikalisch einfache Sachen. Und sie sind alle, haben sie einen Schuss Melancholie. Ich bin selber ein sehr optimistischer Mensch. Also es ist nicht eine pessimistische oder depressive Note, sondern es ist eine leicht melancholische. Und das ist vielleicht auch ein Teil von meinem Lebensgefühl.
Das ist der Fokus auf SRF 3 mit dem Gerhard Schwarz. Er ist Direktor vom liberalen Think Tank Avenir Suisse.
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar paredes y abrir los balcones y las muchachas de Tandil. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y Diana cantando en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Das ist Facundo Cabral. Die Musik die gehört Gerhard Schwarz. Er ist Direktor vom liberalen Think Tank Avenir Suisse. Vorher 30 Jahre lang Wirtschaftsjournalist war bei der NZZ und Autor von unzähligen Publikationen. Gerhard Schwarz, Sie haben ein Studienjahr in Kolumbien gemacht, über die Entwicklungshilfe, dort auch Ihre Dissertation geschrieben. Wie viel südamerikanisches Temperament steckt Ihnen?
Ja, wahrscheinlich würden die meisten Leute mich nicht für sehr temperamentvoll halten. Wobei ich schon eine starke emotionale Seite habe, sagen wir mal so. Aber nicht jetzt, sagen wir, im Sinn von Ausbrüchen oder so, aber ich habe schon eine starke emotionale Seite und gleichzeitig die rationale Seite, die versucht, das dann hin und wieder zu kontrollieren. Aber ich habe das südamerikanische Lebensgefühl persönlich sehr genossen. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe auch meine Frau dort kennengelernt, die nicht aus Südamerika, sondern aus Schaffhausen ist. Aber
sie war Lehrerin manchmal an der Schweizer Schule. Wie haben Sie sich eigentlich wo sind sie sich begegnet? Eben, sie war Lehrerin an der Schweizer Schule. Ich nehme jetzt an, dass sie
wir, dort nicht wir viel sind uns am kann. Ersten Tag, als ich in Kolumbien angekommen bin, begegnet. Bei einem Studienfreund von mir aus St. Gallen. Und der, seine Frau war auch an der Schweizer Schule tätig. Und so ergab ein Wort das andere.
Und eine langjährige Ehe ist daraus entstanden. Mhm. Jetzt andere junge Studenten oder junge Menschen gehen in die USA oder die ganz coolen vielleicht nach China. Was hat sie als junger Mann nach Kolumbien verschlagen?
Ja, das ist vielleicht, haben wir vorher kurz angesprochen, das Element von 68er Generation auch gewesen, dass mich Entwicklungspolitik einfach als Thema außerordentlich interessiert hat. Dazu ist gekommen, dass ich eben in St. Gallen Spanisch gelernt habe und darum gefunden habe, ich möchte gerne irgendwo eine Verbindung machen, also auch meine Sprachkenntnisse noch verbessern. Und dann sind es gewisse Zufälle gewesen, die dann gerade zu Kolumbien geführt haben, was sich aber im Nachhinein jetzt nicht nur wegen der privaten Seite, sondern auch sonst eigentlich als Glücksfall erwiesen hat, auch mit Blick auf das Thema, wo ich behandelt habe.
Sie sind einer der Ersten, die für Entwicklungshilfe vor Ort plädiert haben. Das war Ihre Doktorarbeit, eben überall Kolumbien. Ein Thema, das erst viel später von anderen aufgenommen wurde. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen?
Ja, ich könnte das jetzt nicht genau verorten. Also es geht ja in dieser Doktorarbeit um die Förderung vom Handwerk. Und auch da, wenn man versucht, das psychologisieren oder irgendwo die Wurzeln zu entdecken, dann hat das vielleicht schon auch ein bisschen mit meiner Herkunft aus dem Kleinbetrieb zu tun gehabt. Ich hatte immer eine gewisse Sympathie gehabt fürs Kleine, für die kleinen Unternehmungen. Ich hatte auch immer eine gewisse Sympathie gehabt für kleine politische Einheiten, also es ist auch auf der politischen Ebene ähnlich. Und die Idee quasi von der Selbstverantwortung, ja, die ist natürlich irgendwo so über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen und die gilt für mich sowohl im individuellen Bereich als aber auch im nationalen Bereich. Und von dort her ist das dann irgendwo eigentlich durchaus schlüssig.
Gibt es etwas, was die Schweiz von Kolumbien lernen kann?
Ja, manchmal sind wir natürlich, Sie haben vorher die Emotion und das Lebensgefühl und das Temperament angesprochen. Das würde man sich manchmal vielleicht schon ein bisschen mehr wünschen, ein bisschen mehr Lebensfreude, nachdem es uns ja so unglaublich gut geht. Ich glaube, was wichtig ist auch, Kolumbien hat ja einen ziemlich schlimmen Bürgerkrieg in den 50er Jahren durchgemacht. Und ja, quasi als Gegensatz dazu, es zeigt einfach, wie wichtig auch die Kohäsion von einer Gesellschaft ist und wie wichtig es ist, dass man sich halt über alle Gegensätze hinweg, die man durchaus artikulieren soll, dass man sich dann doch wieder irgendwo zusammenfindet. Ja.
Zum Schluss, wir sind bereits am Schluss, habe ich ein paar Sätze angefangen und bitte Sie, die jetzt beenden. Einem neuen Mitarbeiter von Avenir Suisse biete ich du an, wenn...
Unterschiedlich nach Funktion.
Ich gilt als unnahbar, weil?
Weil ich sehr sachlich probiere zu argumentieren.
Provozieren tue ich gern, weil?
Weil das intellektuell spannend ist und weil uns das weiterbringt.
Auf meinem Pult herrscht das Chaos, weil?
Weil das kreative Atmosphäre schafft.
Heimatgefühl an der Grenze im Vorarlberg kommt auf, wenn?
Wenn ich die Landschaft vom Bregenzer Wald sehe.
Sieg über Schweizer Skifahrer finde ich super, wenn?
Finde ich höchstens super, wenn es österreichische Skifahrer sind.
Mit Arbeiten aufhören tue ich, wenn?
Wenn ich nicht mehr mag.
Meine Töchter beschreiben mich am häufigsten mit dem Wort.
Hm. Da lassen Sie mich im Moment jetzt gerade sprachlos.
Mit meinem letzten Geld würde ich...
guten Freund geben.
Und hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Sie optisch Altbundesrat Samuel Schmid gleichen?
Das ist einmal in der Sonntagszeitung, wo es so Doppelgängerbilder hat, ist das einmal so abgebildet gewesen.
Ich habe es also nicht gesehen, aber es war mein erster Eindruck, als ich Sie heute erst mal live gesehen habe. Gerhard Schwarz, Direktor von Avenir Suisse, danke für die Stunde Fokus. Wer uns gerne seine Gedanken zu dem Gespräch mitteilen will, der kann das machen über fokus@srf3.ch. Mein Name ist Anna Meyer und als letztes hören wir etwas vom Schubert. Das ist Ihre liebste Komponist für klassische Musik.
So ist es einfach, schlicht und sehr berührend.